So, am Anfang wollte ich mal 2. Könige Kapitel 6. Das ist diese Geschichte, wo ein König, der Mehrer, Israel überfällt. Und immer wenn er einen Plan ausgeheckt hat, hat es nicht geklappt, weil Gott Elisa schon gesagt hat, was da passiert. Und mir geht es um eine bestimmte Stelle dabei. Wenn wir so in unseren Alltag hineingucken, dann ist es oft geprägt, also für mich, von Enttäuschung. Oftmals kriege ich einfach das nicht auf die Reihe, was ich denke, was ich tun sollte. Und auch ist es oft im geistlichen Leben so, dass man so sich bestimmt durch Ziele setzt, und dass man sich dann oftmals auch sehr alleine vorkommt. Dass man denkt, Mann, ich ärgere mich hier kaputt, ich lese meine Bibel, ich bete und nichts passiert. Und als ich diese Stelle, das ist eine Stelle, die so bekannt ist, mal gelesen habe, hat mich das ermutigt. Auch jetzt, als ich sie mehrmals durchgelesen habe, hat mich das echt ermutigt, mich diese Situation. Dieser König macht sich auf und umstellt Elisa. Und ich denke, das ist oft die Situation, was passiert, wenn du morgens aufstehst und rauskommst. Ne? Dann ist alles wieder da. Dann sind die Gewalten so hoch oftmals, dass du denkst, es erdrückt dich. Und ich habe so gedacht, was muss ihm so passiert sein? Er tritt aus dem Haus, er guckt auf die Berge und er sieht diese Streitwagen. Als nun der Diener des meines Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, Vers 15, siehe, da lagen um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach der Knecht zu ihm, o weh, mein Herr, was wollen wir nun tun? Muss auch ein Krach gewesen sein, so ganz viel Pferde und Streitwagen und Ross. Da schon alleine dieser Krach muss schon entmutigend gewesen sein. Und wenn du dann raustrittst und wenn du das noch siehst, ich denke, das muss noch entmutigender sein. Und manchmal haben wir so Situationen im Leben, wo uns das auch so vorkommt. Wir erleben Dinge, wo wir denken, schlimmer kann es nicht kommen. Und meistens kommt es dann schlimmer. Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Ist immer ein guter Spruch. Sei getrost, der Herr wird dir schon helfen. Richte deinen Blick auf den Herrn und alles wird schon gut werden. Aber keiner sagt dir so richtig, wie du es machen sollst. So, denn du versuchst dann im Gebet die richtige Einstellung zu bekommen. Du versuchst dann im Gebet so deinen Blick klar zu kriegen. Und du merkst eigentlich so richtig, klappen tut das nicht so. Und was aber hier passiert, und das ist echt gut, und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah, und siehe, der Berg war voll feuchter Rosse und Streit waren rings um Elia her. Das ist das, was Gott tut. Und wenn wir durchdringen und wenn Gott uns unsere Augen öffnet, dann sehen wir, dass mehr für uns sind als gegen uns. Dass die Macht und die Stärke Gottes einfach für unser Leben da ist. Das ist passiert, durch das wir uns bekehrt haben. Das ist passiert dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist. Diese Streitmacht Gottes ist da und sie streitet für uns. Auch wenn wir es manchmal nicht glauben oder wenn wir es nicht glauben können. Auch wenn wir manchmal in Situationen kommen, wo wir denken, na, ich weiß nicht, was oben und unten ist. Gott ist da. Und das ist wichtig. Und es ist wichtig, dass Gott uns die Augen öffnet. Einfach um zu sehen, dass wir nicht alleine sind. Er hat uns eingebunden in eine Familie, in eine Gemeinde. Es hat einen Sinn, warum man in einer Gemeinde ist. Es ist nicht, um uns irgendwie immer darüber zu ärgern, sondern dass wir nach Hause gehen, weil der Nachbar wieder mal Schweißgeruch hatte oder so. Sondern es ist, weil er will, dass wir gemeinsam miteinander den Weg gehen und uns gegenseitig wirklich helfen. Helfen, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Das haben wir Hebräer Kapitel 10, war heute in der Losung, hat mich inspiriert. Ab Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus Freimütigkeit haben zum Zugang in das Heiligtum, denn wer uns eingeweiht hat als neuem und lebendigem Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, durch die Besprengung des Herzens, also vom bösen Gewissen, und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Soweit erstmal. Was ist hier passiert, wenn wir uns mal angucken, was eigentlich nach der Kreuzigung passiert ist? Es ist eigentlich etwas passiert, was die Juden wahrscheinlich aus den Socken gehauen hat. Als Jesus gekreuzigt wurde, ist der Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennt, aufgerissen von oben nach unten. Wir wissen aus der jüdischen Geschichte, dass der Priester einmal im Jahr zum Versöhnungsfest in dieses Allerheiligste hineingeht, um ein Opfer zu bringen für das Volk. Er hat ein Band, einen Strick am Bein, falls ihm was passiert, dass man ihn rausziehen kann, weil man durfte nicht in die Gegenwart Gottes, es ist zu heilig gewesen. Und es war ein dicker Vorhang davor. Und als Jesus gekreuzigt, als er gestorben ist, das kann man im Matthäus, steht das sehr, sehr klar und sehr deutlich, die Geschichte, was während dieser ganzen Zeit passiert ist. Matthäus 17, Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte, und die Felsen spalteten sich, und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden aufgeweckt und gingen ging aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kam in die Stadt und erschien vielen. Was passierte durch seinen Tod ist, dass der Vorhang, der das Allerheiligste somit getrennt wird. Und somit wurde es offen. Jeder konnte hineingucken. Jeder konnte hineinsehen und sehen, was da drin ist. Für uns ist es was Überwältigendes eigentlich. Wir haben ständig den Zugang zu Gott, dadurch, dass Jesus für uns diesen Zugang gebracht hat. Dadurch, dass er sein Opfer gegeben hat für uns. Dadurch haben wir den Zugang ständig zu Gott. Wir können immer beten. Und wir sind nicht angewiesen auf einen Priester, der für uns ein Opfer bringt, damit wir wieder geheiligt werden. Und es passierte eben immer wieder ein Jahr. Nach einem Jahr passierte dieses Fest wieder, nach einem Jahr wurde das Volk wieder geheiligt. Nein, für uns, wir brauchen es nicht zu warten, wir haben es tagtäglich, ständig können wir hineingehen. Sein Fleisch wurde zerfetzt, der Vorhang ist zerrissen. Der Zugang zu Gott ist frei. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt. Und oft sind wir dem gar nicht bewusst, was wir damit haben. Oft merken wir gar nicht, was für einen großen Vorteil wir dadurch haben, dass wir zu Gott kommen können, dass wir zu ihm beten können, frei, im Namen Jesus, dass er uns den Weg bereitet hat. So lasst uns nun hier zutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen. Lasst uns herzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Diese Bereitschaft, vollkommenen Herzens zu sein. Nichts betrübend heißt das eigentlich. Nichts dazwischen stehen lassen. Konsequent vor Gott zu stehen. Mein Herz ist rein. Da ist nichts drin, was eigentlich gegen Gott ist. Man sagt das immer alles so leicht. Und ich freue mich immer darüber, wenn ich Leute treffe, die es können. Ich habe damit immer wieder einen Kampf. Ich weiß aber, dass Gott uns die Gewissheit schenken kann, dass unsere Herzen rein sind. Ich stehe oftmals da und denke, Mann, ich habe so viel in meinem Kopf, ich habe so viel, was rumläuft in meinen Gedanken, ich habe so viel, was durcheinander geht und Gott kann überhaupt nicht zu mir reden oder kommt gar nicht durch meinen Wirrwarr hindurch. Aber er kommt hindurch. Er schafft den Weg in mein Herz. Wenn du mal so zurückdenkst an so stille Zeiten, die du hattest oder Zeiten mit Gott, wo du echt Frieden gehabt hast, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich eigentlich da angekommen, wo ich angekommen sein sollte. Das sind die Zeiten, wo Gott ganz besonders zu dir spricht. Und wenn du diese Zeit nicht hast, dann bedeutet das nicht, Gott ist nicht da. Dann bedeutet es nicht, Gott hat dich vergessen. Nein, Gott ist da. Gott vergisst dich nicht. Gott übersieht dich nicht. Er geht nicht einfach an dir vorbei. Das tut er nicht. Er hat ein Versprechen gegeben, bei uns zu sein, alle Tage bis an der Weltende, uns festzuhalten, uns durchzutragen. Er hat uns zu Überwindern gemacht. Wir sind seine Kinder. Er vergisst uns nicht. Du kannst deine Kinder nicht vergessen. Sie werden immer da sein, sie sind deine Kinder. Und er ist ein viel größerer Vater, als wir eigentlich jemals sein können. Viel tiefer, viel stärker. Viel mehr Fundament, als bei uns es eigentlich ist. Diese völlige Gewissheit des Glaubens, dieses Grundlegende, was eigentlich da ist, das ist das, was Petrus gesagt hat, als alle weggegangen sind und Jesus gesagt hat, wollt ihr auch gehen? Als er gesagt hat, wohin sollen wir gehen? Wir haben alles ausprobiert in dieser Welt. Wir haben gefischt. Wir haben jahrelang als Fischer gelebt. Ich war auf dieser Straße in dieser Welt. Wir waren in den Gossen in dieser Welt. Wir haben alles ausprobiert. Leute haben Drogen genommen. Leute waren Alkoholiker. Prostitution, in anderen Dingen gesteckt. Wir haben alles ausprobiert. Und wir haben nichts gefunden, was uns eigentlich erfüllt. Außer du. Wohin sollen wir gehen? Als zu dir. Du hast Worte des lebendigen Lebens, sagt Petrus zu Jesus. Und das ist einfach die Tatsache und das ist diese Gewissheit, die wir haben in unserem Herzen, dass er uns errettet hat. Keiner von uns will wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist. Es ist einfach, ne? Ich möchte da nicht mehr hin. Ich möchte nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe. Ich möchte in der Gegenwart Gottes leben. Und jeder von uns weiß, dass in der Gegenwart Gottes leben bedeutet auch zu kämpfen. Auf jeden Fall. Da gibt es jemanden, der nicht unbedingt sich darüber freut, dass wir in der Gegenwart Gottes leben und nach den Geboten Gottes leben. Auf keinen Fall freut er sich darüber. Aber diese Gewissheit im Glauben besprengt von der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Kennt ihr dieses Gewissen, was immer wieder pocht und auch manchmal anklagt oder gerade auch, es geht mich darum, ich meine, ich habe manchmal auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre. Das meine ich damit nicht. Dann werde ich meistens geblitzt. Aber in der letzten Zeit nicht, habe ich Glück gehabt. Aber wenn du mal so daneben trittst, dieses Gewissen, was sich bei dir so regt, was dich eigentlich trennt auch von Gott, und wir oftmals nicht den Mut haben, vor Gott zu treten, zu sagen, bitte nimm es mir weg, weil wir uns schämen. Das ist eine Sache, die in unserem Herzen drinnen hängt. Aber wir brauchen uns nicht zu schämen. Jesus weiß das sowieso. Er sieht das sowieso. Und wenn wir lernen würden, so schnell wie möglich zum Vater zu laufen und zu sagen, nimm es mir weg, dieses Vertrauen zum Vater eigentlich zu haben, zu sagen, ich lege es jetzt an die Füße, dir zu Füßen. Dieses Vertrauen zu Gott ist eine grundlegende Sache für uns. So ein kleines Kind, ne, ist immer begeistert, wenn du, ne, wenn du die kleinen Kinder nimmst und wenn du sie mal in die Luft wirfst, dann wollen sie immer noch mehr, lachen dabei, freuen sich dabei, ne, haben ein Vertrauen. Die denken nicht darüber nach, was passiert. Die freuen sich einfach, dass sie durch die Luft fliegen. Sie wissen, dass der Vater sie wieder auffängt. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt darüber nachdenken, dass der Vater sie wieder auffängt. Aber ich wäre ja doof, wenn ich einfach meine Hand schiefgelaufen, flatsch, liegt es da. Da wäre ich ja dumm. Das ist doch mein Kind. Dieses tiefe Vertrauen, haben wir das zu Gott? Ihm wirklich anzuvertrauen, zu sagen, jawohl, Herr, du bist derjenige, der mich durchträgt. Und du weißt sowieso alles, was ich lege dir immer wieder alles hin. Nur dadurch durchbrechen wir eigentlich dieses böse Gewissen, was da ist, was uns anklagt, was immer wieder sagt, hey, du bist ein Scheißkerl, du kriegst es sowieso nicht auf die Reihe, vergiss es. Guck mal, beim Mittagessen hast du wieder mal daneben gehauen. Guck mal, da hast du auch versagt und da hast du auch versagt. Du bist ein Versager. Das sind so, ich kenne solche Tage, wo ich den ganzen Tag nur ein Versager bin, wo ich dann abends zu Hause sitze und denke, ich versage, ich komme überhaupt nicht mehr klar in meinem Leben, ich kann das Ganze vergessen. Und dann kommt Gott. Und wenn ich dann anfange zu beten und ich merke, Herr, ja, er spricht zu mir und bringt mich einfach zur Ruhe und sagt, hey, vergeben. Ist alles vergeben. Ist alles vergessen. Ist vorbei. Ich zähle dir das nicht an. Es ist weg. Vergiss es. Wir sind reingewaschen durch sein Blut. Das ist eine ganz wichtige Sache, rein. Und da kann keiner daran rütteln. Da kann keiner kommen und sagen, es stimmt nicht. Du bist rein. Gott hat dich reingewaschen. Gott hat die Schuld durch Jesus Christus bezahlt. Ein für alle Male. Wir brauchen uns da nicht unter diese Schuld wieder neu zu stellen. Wir brauchen nicht jeden Sonntag unser Bußbekenntnis zu wiederholen. Wir sind vergeben. Wir leben in der Vergebung. Und er sagt hier weiter, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Was hat Gott in deinem Leben getan? Ich kann festhalten an dem, was ich mit Gott erlebt habe. Ich kann festhalten an dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich kann festhalten an den Wundern, die Gott in meinem Leben getan hat. Und jeder von uns hat auf kleine oder große Art und Weise Wunder in seinem Leben erlebt, wo du hinterher dagestanden hast und gesagt hast, das kann nicht gewesen sein. Das kann von keinem Menschen sein. Das muss von Gott kommen. Kleine Begegnungen, die wir hatten, wo wir plötzlich merken, alles geht so ineinander über. Und du denkst plötzlich, boah. Wenn du das rücktrittst und dann dieses große Bild siehst und denkst, boah, das ist doch toll. Diese kleinen Wunder sind ganz wichtig, dass wir die behalten, dass sie gehören dazu, dass unser Fundament in ihm wirklich auch wächst. Dass dieses Fundament fest ist in ihm. Wir dürfen diese Hoffnung nie verlieren. Und wir werden sie auch nicht verlieren. Diese Hoffnung, die wir haben, ist zu einer Gewissheit geworden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich glaube es nicht nur, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er für mich gestorben ist. Ich weiß, dass ich Vergebung der Sünden habe. Ich weiß, ich stehe da drauf. Das ist mein Bekenntnis. Und das kann mir keiner nehmen. Das ist das Wichtige dabei, dass wir, ne, was hier steht, ohne zu wanken, Hoffnung ohne zu wanken. Gibt ja, in dem Zusammenhang habe ich den Sündenfall gelesen. Mose Kapitel 3, 1. Mose Kapitel 3. Und da ist so eine Szene, oder das ist so eine Sache, wo man kann ja immer Leute dadurch wanken bringen, dass man ihnen einfach einen erzählt. Ne? So, meinst du wirklich, dass das stimmt? Du denkst, das ist richtig? Sollten wir jetzt die Straße lang fahren? Meinst du, das ist die richtige Straße? Ja, eigentlich ja. Ich weiß ja nicht, ne? Aber du musst ja entscheiden. Ne? Und schon alleine so diese Wortwahl, wenn du die triffst, merkst du so langsam, naja, so ganz sicher bin ich mir eigentlich nicht mehr. So als ich hier ankam, wusste ich eigentlich, das wäre die Richtung gewesen. Aber es kann sein, dass es die, ja, es kann sein, dass wir in diese Richtung müssen. Und der Teufel kommt an in der Schlange und sagt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sollte das wirklich so sein, dass er so streng ist zu euch, dass er euch keine Freude gönnt? Dass alle Bäume, guckt euch die Früchte an, so verboten sind, sollte Gott das wirklich gesagt haben? Mann, das ist doch ein liebender Vater, der hat euch doch lieb und dann verbietet er euch sowas? Und sitzt du da und denkst, ja, eigentlich hat er recht, ne? Stimmt ja. Wenn das wirklich ein liebender Vater ist, wieso verbietet er mir das? Also, da habe ich so doch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, vielleicht ist da doch was dran. Wir kommen ins Wanken innerlich. Der Boden wird uns unter den Füßen manchmal weggezogen. Plötzlich passieren Dinge in deinem Leben oder in deiner Umgebung, wo du merkst, ich komme nicht mehr klar damit. Ich kann es nicht mehr einordnen. Aber was sagt er weiter? Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und er hat uns verheißen, uns festzuhalten. Er ist treu. Er hält uns fest und er gibt uns Klarheit, wenn wir uns auf seine Seite stellen. Er gibt uns Klarheit. In solchen Situationen ist immer die beste Waffe ist Halt, Stopp, hinsetzen, vielleicht nochmal die Landkarte durchgucken, um zu sehen, in welche Richtung man muss. Oder wirklich zu beten, sagen, Herr, was ist denn die Klarheit? Du hast mir doch was gesagt. Was passiert denn hier? Ich brauche Klarheit. Und wir erleben das eigentlich nur in der Ruhe und in der Stille. Wir erleben das nicht in der Hektik. In der Hektik ist es immer schwierig. Also ich erlebe das oft, wenn wir so unterwegs sind und Annette fährt dann so durch die Stadt und ich habe die Landkarte und ich muss dann immer ganz schnell reagieren und überlegen, wo müssen wir jetzt lang? Und du musst dann immer so eine Zeit vordenken, wir könnten gleich an der Ecke sein, wie heißt diese Straße und da lang. Und das ist dann oftmals so kompliziert, wenn man einfach den Mut hat, und stehen zu bleiben, und auf die Frauen hört und nach dem Weg fragt, das ist auch immer so ein wichtiger Punkt, dann kann es dann auch gut klappen. Aber wir denken immer, wir kriegen das alleine irgendwie auf die Reihe. Und oftmals geht das eben schief und oftmals landen wir dabei nicht da, wo wir landen sollten. Das ist im Glaubensleben auch so. Wir müssen einfach manchmal anhalten, uns hinsetzen, uns Zeit nehmen, um Dinge durchzubeten, zu durchdenken. Herr, was sagst du dazu? Wie ist mein Weg in der Zukunft? Ich brauche Klarheit. Er sagt weiter, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig auf der Pelle hocken und alles genau protokollieren, was der andere macht, ne? 9:15 Uhr, ne? Sigi hat eine Tafel Schokolade gegessen, darf er nicht. Hey Sigi, darfst du nicht. Das meint er damit nicht. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Genauso wie wir eine Verantwortung für unseren Körper haben, damit er gut funktioniert. Wir haben eine Verantwortung füreinander. Und wenn wir sehen, dass der andere, hier geht es für mich nicht um Sünde, sondern wenn wir sehen, dass es dem anderen nicht gut geht, wenn wir sehen, dass der andere leidet unter irgendwelchen Situationen, was weiß ich, Krankheit oder irgendwas anderes, dann ist es nicht unsere Aufgabe, an ihm vorbeizugehen und innerlich zu denken, der Herr segne ihn, sondern vielleicht ist es unsere Aufgabe, sich einfach mal hinzusetzen und zu sagen, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich für dich beten? Ihm ein Ohr zu leihen. Aufeinander achten. Ist der andere eigentlich da, wo ich denke, dass er sein sollte? Braucht er Hilfe? Ansporn zu guten Taten. Hey, komm, gib nicht auf. Komm, es geht weiter. Guck mal, am Ende, ne? Paulus, am Ende ist sicher die Krone der Gerechtigkeit. Wir werden zusammen in den Himmel gehen. Ich lasse dich nicht hier stehen. Ich gehe mit dir mit. Ich gehe mit dir noch eine Meile. Solange bis ich weiß, dass du aus der Situation raus bist, dass du wieder klar dastehst. Solange stehe ich hier mit dir und ich bete für dich und ich helfe dir. Das ist Familie. Das ist eigentlich Gemeinschaft. Das ist Gemeinde. Klar, man kann man sonntags hier rausgehen und kann sagen, naja gut, bis nächsten Sonntag und dann die Woche über, ne, zieht man so sein eigenes Leben durch und nächsten Sonntag taucht man dann eben auch wieder auf. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder man lebt in der Gemeinde, man hat Gemeinschaft mit den anderen. Und ich denke, gerade bei uns in der Gemeinde haben wir die Möglichkeit einfach auch dazu. Durch Hauskreise, durch die Bibelstunde, durch ja, Treffen hin und her in den Häusern, durch Beziehungen, die man hat. Und wichtig ist in Beziehungen, die wir haben, auch, dass wir den Mut haben, den anderen mal auf Dinge anzusprechen. Auch wenn es manchmal negative Dinge sind. Anspornen, am Ball zu bleiben, weiterzugehen. Er sagt, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das nur so mehr, und das umso mehr, als ihr den Tag hernahen seht. Ermahnen ist immer so ein Punkt, der so mit dem erhobenen Zeigefinger läuft. Das ist immer, ne, so, dieses Ermahnen ist immer so eine Sache, die sehr schwierig ist. Ermahnen ist eine Sache, die sehr gut sein kann. Ich kann Menschen ermahnen, aber ich kann sie ermahnen. Ich kann es wirklich auf Druck machen, sondern ich kann es wirklich in Liebe tun. So dass der andere merkt, dass das, was er mir sagt, der andere, nicht sagt, weil er mir gerade mal die Dachlatte über den Kopf haut, sondern er sagt es mir, weil er mich liebt. Weil er mich nicht da stehen lassen möchte, wo ich stehe. Weil er sieht, dass den Weg, den ich gehe, nicht gerade im Moment der beste Weg ist. Deswegen, ermahnen ist nicht immer eine Sache, die damit zu tun hat, dass der andere mich verhaut oder mich straft. Sondern ermahnen ist eine Sache, die mich eigentlich, wie was wir vorher auch gesagt haben, anspornt, mit Jesus weiterzumachen. Stille zu halten im Moment mal und zu sagen, okay, Herr, sehe ich, hilf mir in der ganzen Situation, befreie mich, damit ich weitergehen kann. Das ist die Aufgabe, die wir eigentlich als Geschwister füreinander haben. Und wenn wir diese Aufgaben nehmen, für uns als wichtig nehmen, werden wir etwas erleben, was Wahnsinn ist. Nämlich das, was die Apostel in der Apostelgeschichte erlebt haben. Diese Einheit im Glauben passiert nur, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn wir offen füreinander sind, wenn wir uns einander ertragen und tragen. Gott möchte diese Dinge in unser Leben hineinlegen und er möchte, dass diese Dinge groß werden. Und das ist Zeugnis für Menschen draußen. Boah, haben die eine Gemeinschaft, haben die eine Liebe, haben die eine Beziehung. Als wir umgezogen sind, kam irgendwann mal einer der Nachbarn, als ich da gerade dabei war, einige Sachen wieder rauszureißen aus der alten Wohnung. Und der kam an und meinte, boah, da waren ja eine ganze Menge Leute bei euch zum Umzug da. So viel hätte ich nicht zusammengekriegt. Waren das alle Freunde von euch? Ich sagte, ja, alle aus unserer Gemeinde. Oh, sagt er. Und das ging ohne Schimpfen ab. Und die haben Spaß miteinander gehabt. Die haben gelacht. Und das war kein Stress. Und ich habe gedacht, ja irre, dass Leute uns beobachten. Ne? Ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo der gestanden hat. Aber der hat einiges mitgekriegt. Ne? Die beiden, die da den Wagen da eingeladen haben. Ne? Das war ja echt ein Gespann. Ne? Uli und Mirko. Der Busfahrer und der Finanzbeamte. Ja, und dann die anderen eine Kette gemacht. Das war wirklich gut. Und ich dachte, ja, das ist interessant. Leute sehen uns und sie sehen unser Handeln. Und, ne, und da hat keiner gestanden und hat gepredigt. Keiner hat eine Bibel aufgeschlagen gehabt. Sie haben einfach getan, einfach gearbeitet. Und sie haben die Fröhlichkeit, die Beziehung, die untereinander da gewesen ist, einfach ausgelebt. Man hat Witze gemacht, man hat Spaß, man hat gelacht. Das ist das, was darüber kommt. Das ist eigentlich das Leben, was die anderen anstecken soll. Das ist das, was Gott meint, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Er meint nicht, dass wir einen Trauerzug mit unseren Bibeln in der Hand durch die Stadt machen sollten, damit jeder sieht, dass wir Bibeln haben. An der Liebe sollen wir erkannt werden. Und Liebe ist Tat. Liebe ist nach außen zu sehen. Liebe ist nicht eine Sache, die du verstecken kannst. Jesus sagt, du kannst nicht ein Licht unter den Scheffel stellen. Es wird gesehen werden. Und ich finde dieses Bild immer wieder toll über das Licht. Wer früher mal das noch kennt, die ehemalige DDR, wenn du aus der DDR oder in die DDR gefahren bist, bist du meistens über Marienborn gefahren. Und wenn du aus der DDR gekommen bist und Richtung Marienborn gefahren bist, dann war da auf dem Berg ein riesengroßes, hell erleuchtetes Ding. Das war die Grenze. Die war so, die Tag und Nacht war die erleuchtet. Und die konntest du nicht übersehen. Und das war für mich immer das Bild. Du konntest das Ding nicht übersehen, weil es hell erleuchtet war. Und das ist das, was Gott möchte. Wir sollen ein Licht sein, wo Leute sich daran orientieren können. Da ist der Punkt. Da müssen wir hin. Das ist die Richtung. Diese Welt ist dunkel, sie ist finster, sie ist kaputt. Und wir sind eigentlich noch das Licht, das hier in dieser Welt ist. Wir sind das Salz dieser Erde. Und Gott möchte uns dazu machen. Er möchte uns scharf machen, schärfen, bereit machen, dieser Welt einfach auch vorzuleben, dass es ein anderes Leben gibt. Wenn wir reingucken in diese Welt, wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, es ist furchtbar. Aber zu sagen, Leute, es gibt nicht nur dieses Leben, was diese Presse euch vormacht, was im Fernsehen ist, es gibt ein wahres, richtiges, schönes Leben, nämlich dieses Leben mit Gott. Das ist ein erfülltes Leben. Das ist ein Leben, was tief geht. Wo war ich jetzt? Alles wieder vergessen. 2. Timotheus. 8. Diese Verse habe ich jetzt beim Fußballspielen nochmal durchgelesen. Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, in jenen Tagen zuerkennen wird, aber nicht mir allein, sondern auch allen, die, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Wir kämpfen den guten Kampf. Unser Leben ist ein Kampf, aber es ist ein siegreicher Kampf. Am Ende ist für uns die Krone der Gerechtigkeit da. Am Ende wird Jesus das sagen, was zu dem Treuen gut gemacht, du treuer und guter Knecht. Gut gemacht. Komm, ich will mit dir die Ewigkeit verbringen. Gut gemacht. Und dann wirst du all diese Kämpfe, die du hier gehabt hast, all diese Krämpfe, die du hier gehabt hast, die wirst du vergessen. In der Gegenwart Gottes sind sie einfach nicht mehr da. Und wenn du eintauchst in die Liebe Gottes, dann verschwindet das ganz einfach auch für dich. Dann vergisst du einfach diese ganzen Dinge, die in der Umgebung einfach da sind. Und du kannst dich wirklich auf Gott konzentrieren. Ich habe den guten Kampf gekämpft, sagt Paulus. Er sagt an einer anderen Stelle, gezielt kämpfen, nicht in die Luft schlagen wie ein Boxer. Nicht in die Luft schlagen, sondern gezielt. Wir wissen eigentlich unseren Feind. Wir wissen den Widersacher. Wir wissen auch, auf welcher Stelle er angreift. Wir wissen, wir kennen unsere Schwächen. Die kennt er auch. Wie schütze ich das? Ich schütze es dadurch, dass ich lerne, diese Schwächen, die ich habe, wirklich vor Gott zu legen und zu sagen, Herr, nimm sie mir weg. Was sind diese Feinde? Alte Gewohnheiten. Gewohnheiten, die wir überhaupt haben, können uns oftmals so bestimmen und können so von Gott wegziehen und uns trennen von Gott. Gewohnheiten. Gewohnheiten können dich manipulieren. Süchte. Und ich meine, wir Christen haben ja keine Süchte, ne? Das ist ja nicht da. Wir sind ja frei. Das gibt es hier bei uns Christen nicht. Meinen wir. Vor einer Zeit eine Familie kennengelernt, wo uns erzählt worden ist, einfach, die kommen aus christlichen Elternhäuser und die Frau ist in einer Familie aufgewachsen, in der der Vater Alkoholiker war. Jeden Sonntag zur Gemeinde gegangen, jeden Sonntag Gottesdienst mitgemacht. Und eben auch lügen müssen. Ne? Wo ist denn der Papa wieder? Ne? Naja, ne? Oder nachts aus dem Bett geholt und sagt, ihr betet für den Papa, der ist wieder besoffen mit dem Auto unterwegs, dass er nicht tot fährt. Man darf da nicht drüber reden. Süchte, in die wir reinrutschen, in irgendeiner Art und Weise. Gewohnheiten, die uns bestimmen. Ich bin da zum Beispiel, den Typ merke ich immer wieder, wenn so... Ich kann mir Gewohnheiten aneignen, ganz schnell, die mich so stark manipulieren, dass ich einfach dann das Ziel vergesse. Und das dauert dann für mich eine Zeit, um da aus dieser ganzen Sache wieder rauszukommen. Ich kämpfe dann, ich schaffe es, Gott sei Dank schaffe ich es. Aber ich kann ganz schnell in alte Gewohnheiten auch wieder fallen. Das weiß ich. Das ist der Kampf, in dem wir sind, in dem wir kämpfen. Gegen unsere Charakterzüge, die oft das mal durchkommen. Die manipuliert werden durch das alte Leben. Mein alter Charakter. Normalerweise ist da gar kein alter Charakter mehr. Wenn ich so überlege, dass ich eigentlich länger als Christ lebe, als wie ich früher in der Welt gelebt habe, kann ich mich eigentlich auf meinen alten Charakter nicht mehr beziehen. Wenn nach 33 Jahren Christus nicht so stark in meinem Leben geworden ist, dann habe ich, denke ich, bestimmte Dinge verpasst. Dann ist irgendwas schiefgelaufen in meinem Leben. Gott muss schon meinen Charakter so stark geprägt haben, dass da eine Veränderung einfach auch vorgegangen ist. Umso mehr wir mit Gott zusammen sind, umso stärker wird er uns prägen. Umso mehr wird der Einfluss Gottes in unser Leben hineinkommen und umso mehr können wir diesen Einfluss, den Gott in unser Leben weitergibt, in diese Welt hinein. Ich fand es interessant, So, wenn ich so Kaffeepott habe und so manchmal so mit Leuten rede, wie genau die eigentlich wissen, wie wir Christen sein müssen. Und wie genau sie uns beobachten und wie sie sehen, wie wir mit Menschen umgehen. Ich habe heute mit meinem Freund Paul gesessen, den ganzen Nachmittag. Ist ein lieber alter Mann, 85 Jahre alt. Ich kenne den, seitdem ich 10 Jahre alt bin. Und er sagt, ich beobachte euch. Ich sehe, wie ihr hier mit den Leuten umgeht. Und da habe ich gesagt, na Paul? Und Paul sagt das immer so in der Vorwurfshaltung. Ne? Ich sehe, wie er mit den Leuten hier umgeht. Sagt Paul, ja, richtig oder falsch? Ne? Naja, so würde ich nicht mit denen umgehen. Ich habe gesagt, was würdest du denn machen? Ich würde mal reinhauen hier, einfach mal reinhauen. Er hat gesagt, ja Paul, aber das bringt doch nichts. Ne? Naja, sagt er, man muss ja erstmal eine Grundlage schaffen. Ich habe gesagt, ja Paul, aber ist das eine Grundlage, jemanden zu verprügeln? Nein, nicht immer. Er sagt, ja, aber was siehst du denn? Was siehst du denn, ne? Ja, ihr seid viel zu sanft. Ihr lasst euch viel zu viel gefallen. Sag ich, bist du denn sicher, dass wir uns zu viel gefallen lassen? Und dann guckt er und sagt, nee, ihr seid eigentlich ganz schön konsequent. Und wenn hier was schief läuft, seid ihr da und greift ein. Und ihr beschützt uns. Ihr beschützt uns von den Leuten, die uns Böses wollen hier. Und ich habe gesagt, meinst du das jetzt ernst oder ist das, was du vorher gesagt hast, die Wahrheit? Und ich sagte, so sehe ich das ganz einfach. Ich sehe euch, ich beobachte euch. Und er sagt, und das fand ich interessant, er sagt, eigentlich habe ich den Wunsch, auch so zu leben. Und ich habe gesagt, und Paul? Meint er, mit 85 Jahren kann man sich nicht mehr ändern. Da habe ich gesagt, Paul, doch, man kann sich, wenn du möchtest, wir können zusammen beten. Nee, sagt er, ich bin Sozialist. Atheist, nee, beten können wir nicht. Ich habe so viel Bibel zu Hause. Da habe ich gesagt, hast du mal drin gelesen? Nee, sagt er, nee, brauche ich nicht. Und als er dann ging, habe ich gesagt, na Paul, was machst du heute Abend, wenn du nach Hause kommst? Da sagt er, vielleicht mal in der Bibel lesen. Ich gesagt, ja gut. Menschen beobachten uns. Menschen sehen, wie wir handeln, ob das, was wir sagen, auch stimmt. Wenn ich da vorne sitze und die Andacht mache und predige, dann wird hinterher geguckt, stimmt das, was er sagt? Ist das in seinem Leben sichtbar? Reagiert er so, wie es sein? Das ist das, was eigentlich kommt. Leute hören, wir sind Christen, dann sind wir natürlich in einer Schablone plötzlich drin. Ne? So muss ein Christ sein, das muss so ganz einfach sein. Und wenn wir dann da plötzlich nicht mehr reinpassen, aus irgendeinem Grund, dann wird dieses ganze Bild, was die Leute eigentlich von Gott haben, durcheinander gebracht. Paul sagt, früher habe ich gedacht, die Christen sind so trocken und die haben keinen Spaß und die können keine Witze erzählen. Sagt er, und seitdem ich hierher komme, merke ich, ihr könnt auch Witze erzählen, ihr könnt auch lachen und ihr könnt Spaß miteinander haben. Sagt er, das fehlt mir. Er ist ein armer, einsamer Mann. Aber er beobachtet uns und er bekommt Sehnsucht danach, auch so zu werden. Und was meine Aufgabe ist, ihn zu ermutigen, zu sagen, hey Paul, du bist nicht zu alt. Du bist nicht zu alt, um vor Gott zu kommen. Gott hat eine Chance für dich. Den guten Kampf kämpfen, den Lauf vollenden, den Glauben bewahren. Das sind die Punkte, die Paulus hier im Timotheus heraufsagt. Nicht irre werden am Glauben, sondern wirklich festhalten an dem, was Gott dir gesagt hat und gezeigt hat. Gott hat Grundlagen in dein Leben hineingelegt. Und er hat so viel Schätze in dein Leben hineingelegt, weil du ihm so wertvoll bist. Und gerade in Zeiten vielleicht, wo es dir schlecht geht, denk daran. Halt es fest, was Gott dir gegeben hat und gesagt hat. Schieb es nicht zur Seite. Lass es wirken in dich hinein. Gott liebt dich so sehr, dass er mit dir geht, dass er hinter dir hergeht und dass er vor dir hergeht und neben dir geht und dich sieht und dich durchträgt. Glauben heißt, sich in Gottes Arme fallen zu lassen. Und das ist ganz wichtig. Vater, dafür danke ich dir, dass du uns echt den Glauben bewahrst, Herr. Dass du uns hilfst, unser Leben mit dir zu leben. Dass du uns hilfst, aufrichtig zu sein, Herr. Und wir wollen ein aufgeschlagenes Buch füreinander und für diese Welt sein, dass jeder darin lesen kann, Herr. Hilf du uns wirklich, uns ja, von dir verändern zu lassen, Herr. Bereit zu sein, alle Dinge, die in unserem Leben sind, loszulassen, Herr. Und bereit zu sein, wirklich Erneuerung auch anzunehmen, Jesus. Hilf du uns auch, aufeinander zu achten, Jesus, die Verantwortung füreinander eben auch zu tragen, Herr, und zu sehen, wenn unser Bruder in Not ist, Herr, wenn er Hilfe braucht, unsere Schwester, dass wir da auch einsteigen, Jesus, dass wir nicht vorbeigehen, sondern dass wir diese Verantwortung übernehmen und füreinander beten, füreinander da zu sein, Herr. Wir danken dir einfach dafür, dass du uns mehr und mehr zu einer Familie machst, Jesus. Danke dafür. Amen.